Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Diese Woche war eine traurige Woche. Die hatte auch schöne Seiten, aber es sind schlimme Dinge passiert in unserer Welt. Nicht nur das, was wir zuletzt von Gunnar hörten, dass mit deutschen Waffen über Menschen, die Kurden sind, hergefallen wird von einem anderen Staat, sondern auch in unserem Land sind schreckliche Dinge geschehen. Ich habe einige Bilder mitgebracht. Zu den ersten beiden oder zu den zweiten und dritten werde ich kurz etwas sagen. Die anderen sind einfach zum Anschauen. Es sind alles Bilder aus einer besonderen Zeitung, der Jüdischen Allgemeinen. Das ist das offizielle Organ des Zentralrates der Juden in Deutschland, wo man immer sehr gute Nachrichten erfährt, eben manchmal auch solche, wie es in dieser Woche war. Das ist nur ein Blick in diese Zeitung, die man auch im Internet, besonders bei Facebook, verfolgen kann durch viele Artikel. Dieses Bild haben wir eben schon in klein gesehen. Yom Kippur, das war der Feiertag, an dem das Attentat in Halle geschehen ist. In Israel sind an diesem Tag alle Restaurants und Cafés geschlossen, ausgenommen die arabischen. Das gesamte öffentliche Leben steht still. Alle Grenzübergänge, auch der Flughafen, sind geschlossen. Obwohl es kein behördliches Fahrverbot gibt, sind die Straßen, wie man hier sieht, fast vollständig autofrei. Nur Krankenwagen, Feuerwehr und Polizei verkehren. Dafür sind viele Radfahrer und Inlineskater unterwegs. Es gilt als unhöflich, an diesem Tag in der Öffentlichkeit zu essen oder Musik zu hören. Es gibt keine Radio- und Fernsehprogramme, die in Israel ausgestrahlt werden. Dass Israel an diesem Tag quasi gelähmt und extrem verwundbar war, haben im Jahr 1973 Syrien und Ägypten genutzt und haben den Yom Kippur-Krieg, wie er dann genannt wurde, begonnen. Die Älteren erinnern sich noch. Aufgrund dieser Erfahrung wird die militärische Einsatzfähigkeit in Israel an diesem Tag aufrechterhalten. Es gibt stilles Radio und Fernsehen, die kein Programm ausstrahlen, sondern nur im Notfall Mitteilungen senden. Yom Kippur ist der heiligste und feierlichste Tag des jüdischen Jahres. Für Frauen ab 12 und Männer ab 13 Jahren ist er ein Fastentag, an dem 25 Stunden gefastet wird, von kurz vor Sonnenuntergang des Vortags bis zum nächsten Sonnenuntergang wird weder flüssige noch feste Nahrung eingenommen. Streng religiöse Juden tragen am Yom Kippur-Tag keine Lederschuhe und kleiden sich in Weiß. Dieser Tag wird auch heute von einer Mehrheit aller Juden, auch der Nicht-Religiösen, in mehr oder weniger strikter Form eingehalten. Das war am 8. Oktober um 16 Uhr der Gruß, den der Zentralrat der Juden aussandte. Michael Noss, der Präsident unserer Freikirche, Pastor in Berlin-Schöneberg, schrieb anlässlich dieses Ereignisses: Nie wieder, hieß es in der Nazi-Diktatur in Deutschland und im Holocaust. Nie wieder soll von deutschem Boden ein Krieg ausgehen. Nie wieder soll so etwas Schreckliches geschehen, dass Menschen brutal umgebracht werden, weil sie Juden sind. Nie wieder. Wenn dieses Nie wieder wirklich ernst gemeint war und ist, dann dürfen wir nicht zusehen und uns nur entsetzt abwenden. Dann müssen wir diesem Wahnsinn beherzt und deutlich entgegentreten. Das erwarte ich von der Politik, aber das erwarte ich auch von uns Christen und Christinnen. Verharmlosendes Abwiegeln geht nicht mehr. Die Juden sind unsere älteren Schwestern und Brüder. Sie sind und bleiben Gottes auserwähltes Volk. Aus diesem Volk kam Jesus Christus, der Versöhner der Welt. Ihm verdanken wir alles, was wir sind. Und deshalb treten wir ein gegen jede Art von Antisemitismus. Wir treten aber auch ein für alle Menschen, die in jedweder Form wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer Lebensweise verfolgt werden. Es gab Ende dieser Woche aber auch andere Nachrichten. Abiy Ahmed, der äthiopische Premierminister, wurde nominiert für den Friedensnobelpreis, der ihm, wie das immer ist, Anfang Dezember verliehen wird. Ahmed wird vor allen Dingen wegen des von ihm erwirkten Friedensschlusses mit dem Nachbarland Eritrea gewürdigt. Im Juli 2018, schon 3 Monate nach seinem Amtsantritt, hatten die beiden afrikanischen Staaten einen Friedensvertrag unterzeichnet, der den 20 Jahre dauernden Streit zwischen den Ländern beendete. Eines seiner Lieblingsworte ist Liebe. Ich schalte jetzt mal mehr auf den Text um. Ahmed hat sich für den christlichen Glauben entschieden und gehört zur Ethiopian Full Gospel Believers Church, einer Pfingstkirche mit 2100 Gemeinden und 4,5 Millionen Mitgliedern. Er hat sich eingesetzt auch für die Versöhnung der christlichen Kirchen untereinander und für ein friedliches Zusammenleben mit dem Islam. In Äthiopien erhielt er 2018 einen Preis für Frieden und Versöhnung für sein Engagement für die Versöhnung rivalisierender Gruppen innerhalb der christlichen Kirchen. Abiy Ahmed ist ein Friedensstifter. Sein Blick als Christ ist gerichtet auf Jesus Christus. Wir singen nun miteinander ein Lied, dessen Melodie die Melodie der israelischen Nationalhymne ist. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes, das ich euch allen zum Lesen empfehle, aber jetzt nicht lesen werde, führt die Autorin oder der Autor dieses Briefes, wir wissen bei diesem Brief ja nicht, wer es war, etliche Menschen an, die der Glaube an den einen Gott durch Höhen und Tiefen ihres Lebens getragen hat. Menschen, die so von der Gegenwart Gottes in ihrem Leben überzeugt waren, dass sie nicht bereit waren, ihre Überzeugung aufzugeben, selbst wenn dies den Tod bedeutete. Jüdische Menschen, von denen hier die Rede ist. Das darauffolgende Kapitel 12 beginnt mit folgenden Worten. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter unseres Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Unsere Gesellschaft spaltet sich. Nicht erst seit dem 9. Oktober 2019, nicht erst seit 2015, aber wir nehmen es immer mehr wahr. Und es ist gut, wenn Christen sich fragen, wer sind wir eigentlich? Von was lassen wir uns beeinflussen und prägen? Was zerstört uns? Was tut uns gut? Welches Ziel haben wir vor Augen? Wir singen ein weiteres Lied. Dieser Text aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes spricht davon, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Wir laufen wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen hat, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen wird. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. In diesem Text sind manche Worte, manche Aufforderungen, die manche vielleicht als Druck empfinden könnten. Kampf, Wettkampf, Ausdauer, Ablegen, Trennen. Manche fragen sich vielleicht, habe ich davon eigentlich nicht schon genug? Ist mein Leben nicht ein täglicher Kampf? Erlebst du vielleicht Herausforderungen, die dich an die Grenzen deiner Kraft bringen? Probleme, für die es eigentlich gar keine Lösung zu geben scheint? Wenn man genau hinschaut, dann handelt dieser Text doch genau davon. Du kannst das alles gar nicht. Niemand von uns kann seine eigenen Probleme und die Probleme dieser Welt alleine bewältigen. Du bist auch gar nicht für alles zuständig. Denn, ich hoffe, ich beleidige dich damit nicht, auch du hast Grenzen. Da sagte doch jemand in einem Psalm, dem Psalm 131, dass er sagte: Herr, ich denke nicht zu hoch von mir. Ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar sind für mich. Habe ich vielleicht einfach, jawohl, das war ich jetzt. So meinte es der Autor des 131. Psalms. Was hat er mit dieser Entscheidung getan? Mit dieser Entscheidung, ich frage nicht nach weiten Zielen, die unerreichbar sind für mich. Er hat abgelegt, wie das im Hebräerbrief empfohlen wird. Er hat beschlossen, alles abzulegen, was ihn beim Laufen hindert, um bei diesem Bild zu bleiben. Als Beispiel nennt er die Sünde. Er weiß, mit Handlungen, die Gottes Werden entgegenstehen, mache ich mich kaputt, so der Hebräerbrief. Das macht vielleicht Spaß zu sündigen, aber es hält mich auf. Es ist im Moment schön, aber was wird daraus? Was ist wirklich wichtig? Nun, vielleicht erwarten manche jetzt von mir eine Liste von Dingen, die Vergnügen machen und die wir ablegen sollten. Solche Albernheiten sind Erfindungen viel späterer Zeiten. Ein Läufer, ein richtiger, ein Marathonläufer weiß zu berichten, wer Marathon läuft, muss wissen, das ist kein Sprint, sondern ein Ausdauerlauf, eine Langstrecke. Ich muss Respekt haben vor den Kilometern. Besonders die Kilometer 35, 36, 37, 38 und 39 haben es in sich. Wenn ich lossprinte wie ein Verrückter, werde ich keine Kraft haben für diese Kilometer. Bei Kilometer 35 steht der Mann mit dem Hammer und haut dich um. Und so geht es bei unserem Lebenslauf nicht um Tempo. Es geht nicht darum, alles zu machen, was gemacht werden kann. Im Gegenteil, wer nicht Gelassenheit lernt, wer nicht versteht, dass Gott auch mit anderen die Welt retten kann, wer meint, ohne ihn geht gar nichts, der lädt sich ständig Lasten auf, die ihn hindern, das zu tun, was er wirklich tun sollte, und das aber gut. Sünde, von der Schreiber im Hebräerbrief spricht, das ist das, was hindert, Gottes Willen zu tun. Das kann manchmal sogar Frömmigkeit sein. So sagte Jesus einmal zu den ganz frommen Israels, den Pharisäern: Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich zur Opfergabe. Dann brauche man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. Damit habt ihr eure eigenen Vorschriften zuliebe das Wort Gottes außer Kraft gesetzt, ihr Heuchler. Lasten ablegen, das heißt meiner Verantwortung nachkommen, Grenzen stecken, auch einmal Dinge anderen überlassen. Das ist ja manchmal das, was am schwersten fällt. Es gibt ja immer so vieles, was man auch noch machen könnte. Und irgendwo macht man's doch besser als die anderen. Und dann lässt man nicht nach. Dann hält man dran fest. Und es entsteht auch für einen selber nichts Gutes daraus. Alles hat seine Zeit, sagte ein weiser Mann in dem Buch der Sprüche im Alten Testament. Das habe ich auch in meinem nun über 63-jährigen Leben schon mal erlebt. Ende der 80er Jahre habe ich 5 Bücher geschrieben, eins davon ganz dick. Weitere übersetzt, Artikel geschrieben und es hat Freude gemacht. Irgendwann merkte ich, es gibt jetzt andere, wichtigere Dinge. Das ist jetzt eher ein Plan für den Rentner Jürgen Tibusek. Aber das dauert ja noch lange. Also man geht ja heute nicht mehr mit 65 in Rente, das geht schon mal gar nicht mehr. Aber es dauert noch. So ist das. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, hat der Autor des Hebräerbriefes oder die Autorin geschrieben. Ablegen kann man dann, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Dieses Ziel definiert für uns, was gut ist und auch, was wirklich dran ist. Nicht irgendein Ziel. Es gibt Ziele, die uns kaputt machen. Ziele, die dazu führen können, dass wir vor einem Scherbenhaufen stehen, wenn wir sie nicht erreichen. Und manchmal erreichen wir das nicht, was wir uns vorgenommen haben. Wenn die Gesundheit nicht mehr mitspielt, wenn Beziehungen zerbrechen, wenn sich die Lebenssituation ändert. So manche unserer Geschwister aus dem Iran haben Ziele aufgegeben, haben ihr Lebensumfeld, ihre Familie, ihren Wohlstand hinter sich gelassen, weil das Ziel, von dem im Hebräerbrief die Rede ist, für sie wichtiger wurde. Jesus schenkt Glauben jedem, der zu ihm kommt. In den Übersetzungen des Neuen Testamentes wird er als Wegbereiter, als Anfänger, als Urheber des Glaubens bezeichnet. Glaube ist Geschenk Gottes. Ein Geschenk, das jeder bekommen kann, der es will. Das Durchhalten des Glaubens ist ebenfalls Sache Gottes. Jesus ist auch der Vollender des Glaubens, so heißt es. Der, der ans Ziel bringt. Das ist gar nicht von dir abhängig, sondern von ihm. Vielleicht hast du Angst, ob du den Glauben bewahren kannst. In meinem Leben jedenfalls gab es solche Zeiten, wo ich dachte, kannst du das überhaupt noch weiter glauben? Jesus bewahrt deinen Glauben für dich. Jesus erwartet dich am Ziel. Wenn er unser Ziel ist, wenn er die wichtigste Person in unserem Leben ist, wenn wir uns an ihm orientieren, dann kann kommen, was will. Er ist immer da. Er heißt uns willkommen. Er nimmt uns auf und er bietet uns Heimat, auch wenn alles zerbrochen ist. Im Hebräerbrief wird uns als Energiequelle für unser Leben empfohlen, aufsehen auf Jesus. Denn er ist derjenige, der seinen Lauf zu Ende gebracht hat, gezielt zu Ende gebracht hat, der seinen Platz schon eingenommen hat und seinen Nachfolgern dort Plätze reserviert. Zu ihm können wir aufschauen. Also nur ein Blickwechsel, das ist alles? Ja, denn dieser Blickwechsel ist entscheidend. Wer beim Laufen nicht nach vorne sieht, der findet seinen Weg nicht. Ich bin jetzt kein Läufer. Gunnar ist, glaube ich, einer. Sven ist einer. Ach, was, wer hier alles so läuft, ja. Aber ich nehme an, ihr gebt mir recht. Also manchmal komme ich mir auch vor, als wäre ich am Rennen, aber meine Frau sagt, ich gehe da ganz lahm. Aber wenn man läuft und guckt nicht nach vorne, ist nicht gut. Es gibt Laternenpfähle in Deutschland, nicht unbedingt auf den Joggerpfaden, aber an anderen Stellen, da stehen dann wiederum Bäume. Man muss nach vorne gucken. Das ist wichtig. Wer beim Laufen nach vorne sieht, wer auf Jesus schaut, der läuft in die richtige Richtung. Der Hebräerbrief spricht auch davon, dass Jesus für uns lebte und starb. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Auch Jesus hat ein Ziel. Dieses Ziel bist du. Er will, dass du Gott kennst. Er gönnt dir Leben, das ewig ist. Er gönnt dir Leben, das nicht dahin gelebt wird, sondern das Sinn macht. Er gönnt dir Leben, in dem du aufrecht gehen kannst, in dem du dir deines Wertes und deiner Würde bewusst bist. Dafür nahm er den Tod auf sich und erhielt wieder Leben. Er nahm dafür Schande auf sich, hingerichtet wie ein Verbrecher, damit du erkennst, dass du dich nicht schämen musst, denn du darfst Gottes geliebtes Kind sein. Deswegen macht uns der Hebräerbrief auch deutlich, verliere nicht den Mut. Wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Dann denkt an Jesus. Im griechischen Originaltext des Neuen Testaments steht hier ein Wort, das heißt im Griechischen anagolizomai. Analog klingt da drin. Im griechischen Urtext wird dieses Wort gebraucht und macht deutlich, macht euch analog zu Jesus. Er hat geduldig getragen. Er hat gesiegt. Auch wenn ihr heute angefeindet werdet, stellt euch zu ihm auf seine Seite. Er ist auf eurer Seite. Er steht zu dir und er liebt dich, so wie du bist. Wir, die wir heute Morgen hier sitzen, kommen aus ganz verschiedenen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturen. Wir haben auch ganz unterschiedliche religiöse Hintergründe. Wir haben vielleicht viel Liebe erfahren, vielleicht auch viel Hass. Wir haben vielleicht gelernt, eigenständig zu denken. Und manche haben die Flucht ergriffen, damit sie genau das können. Wir haben auch ganz unterschiedliche Lebensstile. Mancher wird vielleicht sogar den anderen nicht mögen. Ich hoffe, da müssen wir nicht den äthiopischen Premierminister herholen, um das zu ändern. Vielleicht mag man auch manche Ansichten, die der andere oder die andere hat, nicht. Es ist gut, darüber zu reden. Aber etwas steht nicht in Frage, nämlich, dass Jesus dich liebt. Vielleicht wünscht er sich, weil er dich liebt, dass du dich an der oder jener Stelle deines Lebens verändern kannst. Aber er liebt dich, so wie du jetzt bist. Er steht auf deiner Seite. Er ist für dich. Da schrieb doch Paulus im Brief an die Römer, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles geschenkt werden? Mit Jesus hast du ein Ziel. Du weißt, was wichtig ist. Du hast Orientierung, du hast klare Werte. Wir haben eingangs gehört, Abiy Ahmeds, des Premierministers von Äthiopiens, Lieblingswort, Liebe ist das, was du weitergeben darfst. Jesu Liebe gilt allen Menschen. Für ihn ist niemand mehr oder weniger wert als andere. Liebe ist das, was unsere Welt braucht. Liebe zu allen Menschen, egal wo sie herkommen, egal welchen Glauben sie haben, egal wie ihr Lebensstil aussieht. Das braucht unsere Welt. Christen brauchen nicht alleine zu lieben. Gott beschenkt uns mit seiner Liebe. Hoffentlich geben wir sie weiter und beteiligen uns nicht bei denen, die Hass säen, die Streit säen und die im Grunde die geistigen Brandstifter sind, auch für die Taten, die in dieser Woche geschehen sind. Jesus schenkt und erhält dir Glauben. Er vollendet deinen Glaubensweg. Im zweiten Kapitel des Epheserbriefes schreibt Paulus, denn wir sind ja Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Aufsehen auf Jesus. Dann lernen wir, das zu tun, was gut tut, was dieser Welt gut tut, den Menschen, denen wir begegnen und auch uns. Jesus gibt dir Mut, so zu leben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Herr, für deine unendlich große Liebe, die wir erfahren durften. Danke, dass es auf dieser Erde keinen einzigen Menschen gibt, den du nicht liebst. Hilf uns, anderen in deiner Liebe zu begegnen. Hilf uns, Friedensstifter zu sein, in einer Welt, in der sich Hass und Krieg immer mehr auszubreiten scheinen. Hilf uns, gerade auf die zu achten, die anders sind als wir, die vielleicht mit ihrem Leben auch hier bei uns in Deutschland noch gar nicht wirklich zurechtkommen. Hilf uns, sie zu lieben, Gutes für sie zu tun. Amen.